Frauenorte erzählen Geschichten. 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Am 12. November 1918 wurde über 17 Millionen deutschen Frauen das allgemeine Wahlrecht gewährt. Darüber, also über diese Pionierin auf der parlamentarischen Bühne, wie es Claudia von Jallieu in ihrem Beitrag Frauenorte Band 2 benannt hat, möchte ich mit meinen beiden Vereinsfrauen vom Courage e.V. Halle sprechen, mit der Historikerin Dr. Elke Stolze und der Germanistin und Historikerin Uta Forner. Zuallererst möchte ich klarstellen, es geht hier nicht darum, irgendwen aus irgendwelchen Ämtern zu verdrängen, sondern den Tatsachen ins Haus zu schauen. Und hier zitiere ich: Wahlrecht ist Wahlpflicht. Mehr als die Hälfte der deutschen Staatsbürger sind Frauen. Wenn alle wählen, geben sie den Ausschlag. Zitat Ende. Und dieses Zitat stammt aus dem Wahlaufruf des Verbandes Hallischer Frauenvereine anlässlich der ersten Stadtverordnetenwahlen mit Frauenbeteiligung im Frühjahr 1919 in Halle an der Saale. Aber das war genau genommen ja gar nicht der Anfang des Frauenwahlrechts, sondern Frauen und Männer kämpften in Deutschland schon sehr lange dafür. Deshalb meine erste Frage an die Mutter der Frauenorte Sachsen-Anhalt, Elke Stolze: Wann verorten denn die HistorikerInnen den Beginn der Bemühungen um das Frauenwahlrecht in Deutschland?
Also wenn du jetzt ein Datum erwartest, dann finde ich, ist das weit verfehlt. Weil eigentlich gehen die Anfänge auf die Französische Revolution zurück, weil die Ausstrahlung der Französischen Revolution im Grunde genommen ein Aufbrechen der ständischen Gesellschaft zur Folge hatte und gleichzeitig auch eine Etablierung einer neuen bürgerlichen Rechtsordnung, die Freiheit, Gleichheit und Garantie des Eigentums versprochen hat. Das hatte natürlich Einfluss auf das Verhältnis der Geschlechter und deren Reflexion im Recht. Dabei spielte für Deutschland eine wichtige Rolle das allgemeine preußische Landrecht, das seit 1794 galt. Dieses Landrecht ging von der Gleichheit der Menschen aus, ohne die Standesgesellschaft aber in Frage zu stellen. Gleichzeitig bildete es eine wichtige Grundlage für die Herausbildung eines modernen Nationsverständnisses an der Schwelle des 19. Jahrhunderts, das sich auf der Souveränität der Staatsbürger selbst stützte. Und diese Souveränität zeigte sich dann letztendlich auch in der großen Zahl an Freiwilligen hinsichtlich ihrer Beteiligung an den Befreiungskriegen 1813 bis 15. Und unter den Freiwilligen waren natürlich auch Frauen, die es für notwendig erachtet haben, sich an diesen Kämpfen für ein einheitliches Deutschland zu beteiligen. Im Landrecht selber wurde zwischen Ehefrauen, Töchtern und Witwen unterschieden. Das war insofern wichtig, weil diesen einzelnen Gruppen von Frauen damit unterschiedliche Spielräume erlaubt waren. Juristisch blieben allerdings die Frauen nach dem allgemeinen preußischen Landrecht immer noch im Status der Unmündigkeit, obwohl Witwen zum Beispiel die Möglichkeit hatten, sich selbst zu versorgen. Also die durften das, während das aber Ehefrauen nicht durften. Also grundsätzlich nicht durften, das gehörte sich nicht. Das hinderte allerdings die Frauen überhaupt nicht, sich an patriotischen Ideen zu beteiligen, diese zu hinterfragen, Lazarette zu organisieren, Nahrungsmittel, Kleidung zu sammeln oder auch sich für die Betreuung von Hinterbliebenen und Kindern zu engagieren, so wie beispielsweise Friederike Lehmann hier in Halle, die ein Lazarett in der Moritzburg aufgebaut hatte. Frauen engagierten sich ganz selbstverständlich in der Revolution 1848-49,
so wie beispielsweise Luise Otto Peters, die eine Frauenzeitung etabliert hat und die diese Zeitung unter das Motto gestellt hat: Dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerin mir. Also ganz gezielt Frauen zu Engagement, Aktivität aufrief, und eine Bürgerin ist jemand, der der Staatsbürgerrechte besaß. Und damit zielt sie also mit ihrer Forderung auch ganz eindeutig auf dieses Ziel hin. Zu den Frauen, die sich engagiert haben in dieser Zeit, gehört auch Luise Aston aus Gröningen, in der Nähe von Halberstadt gelegen, oder Elise Blenker aus Köthen, die im Befreiungskampf sich also engagiert hat. Obwohl Frauen in diesen Auseinandersetzungen für gesellschaftliche Veränderungen eintraten, blieben Frauenrechte zum Beispiel in den Verhandlungen um eine neue Verfassung 1848 komplett unberücksichtigt. Im Gegenteil, man hat in der Folge der 1848er Revolution Vereinsrecht und Pressegesetze verschärft und ganz bewusst als Mittel politischer Repression gegenüber Frauen eingesetzt. Also Frauen war es verboten, in politische Organisationen einzutreten oder sich politisch zu betätigen. In dem Moment, wo sichtbar wurde, dass sie im Rahmen eines Vereins oder einer Verbindung politisch agierten, bestand die Gefahr, dass genau diese Organisationsstruktur verboten wurde. Und das hieß natürlich auch immer, dass es sehr gefährlich war, sowohl für die Frauen als Person selber, aber eben auch für die Organisationsstrukturen, wenn sie zuließen, dass Frauen unter ihrem Dach mit aktiv gewesen sind. Deshalb waren Frauen vorwiegend in wohltätigen Vereinen, in Kirchengruppen oder Ähnlichem, wenn überhaupt, tätig. Erst in den 1860er Jahren begannen Frauen sich dann wieder neu für ihre gesellschaftlichen Interessen einzusetzen, diese zu artikulieren, und es entstanden erste Frauenstrukturen, wie beispielsweise der Allgemeine Deutsche Frauenverein 1865 in Leipzig. Die Frauenbewegung beginnt also ab den 1860er Jahren sich zu formieren unter dem Aspekt gleicher Bildungschancen für Frauen und Mädchen im Verhältnis zu den Jungen und Männern und unter dem Aspekt des Rechtes von Frauen auf Erwerb. Das heißt, dieses Ringen um das Recht von Frauen auf Erwerb schließt auch die Forderung nach einer Eigenständigkeit, nach einer Selbstständigkeit mit ein, unabhängig von einer männlichen Vormundschaft. Und das ist schon ein sehr bedeutender Schritt, sich sozusagen aus diesem Unmündigkeitsverhältnis herauszubewegen.
Jetzt sind wir um Ende des 19. Jahrhunderts. Es hat dann aber noch bis 1918 in Deutschland gedauert.
Na, vielleicht könnte man hier an dieser Stelle noch mal hinweisen auf Hedwig Dohm, die für meine Begriffe die Situation im ausgehenden 19. Jahrhundert recht drastisch, aber gut beschrieben hat. Sie schrieb 1894: Warum soll ich erst beweisen, dass ich ein Recht dazu habe? Ich bin ein Mensch. Ich fühle, ich bin Bürgerin des Staates. Ich gehöre nicht zur Kaste der Verbrecher. Ich lebe nicht von Almosen. Das sind Beweise, die ich für meinen Anspruch beizubringen habe. Der Mann bedarf, um das Stimmrecht zu üben, eines bestimmten Wohnsitzes, eines bestimmten Alters, eines Besitzes. Warum braucht die Frau noch mehr? Warum ist die Frau gleichgestellt Idioten und Verbrechern? Nein, nicht Verbrechern. Der Verbrecher wird nur zeitweise seiner politischen Rechte beraubt. Nur die Frau und der Idiot gehören in dieselbe politische Kategorie. Ich finde, das ist schon ziemlich eindeutig, wie die Situation von Frauen im ausgehenden 19. Jahrhundert ist und dass es notwendig ist, dass sich Frauenstimmrechtsbewegungen sozusagen formieren. Eine bedeutende Kämpferin für Frauenstimmrechtsbewegung ist eigentlich Minna Kauer. Und warum dauert das bis 1918? Ja, das ist eine gute Frage, die man so ohne weiteres eigentlich nicht beantworten kann, weil es brauchte tatsächlich die ständige Auseinandersetzung, den Druck von unten, damit die Wahlrechtsfrage innerhalb der noch bestehenden Ständeordnung, danach war nämlich das Wahlrecht aufgegliedert, in eine neue Qualität, auf eine neue Stufe zu heben. Und diese Wahlrechtsfrage schloss natürlich auch noch mit ein, das Wahlrecht, und das war vielleicht auch die Chance für das Frauenwahlrecht, nicht alle Männer hatten das Wahlrecht aufgrund der Ständegesellschaft, des Dreiklassenwahlrechts, was ja Gültigkeit besaß. Und mit der Novemberrevolution 1918 wurde sowohl für die Männer, unabhängig von ihrer Klassenzugehörigkeit, also ich meine jetzt dieses Dreiklassenwahlrecht, als auch für die Frauen gewährleistet. Und das war sozusagen, wenn ich sage, die Chance, mit der Öffnung des Wahlrechts für alle Männer war gleichzeitig auch die Öffnung des Wahlrechts für die Frauen möglich und durchsetzbar.
Das Projekt Frauenorte Sachsen-Anhalt hat ja ein Prinzip, dass es auf historische Leistungen von Frauen an authentischen Orten hinweist. Und innerhalb des Frauenorte Sachsen-Anhalt-Projektes gibt es drei authentische Orte, wo es um die Umsetzung des Frauenwahlrechts geht, wo also das gewürdigt wird. Das sind Dessau-Roßlau, Halberstadt und Merseburg. Diese drei Orte sollen den Rahmen für unser heutiges Gespräch geben, nämlich in der chronologischen Reihenfolge der dort stattfindenden ersten Wahlen unter Frauenbeteiligung. Und sollen deshalb hier auch drei Frauen exemplarisch benannt werden in Folge. Wenn wir chronologisch vorgehen, starten wir jetzt mit Dessau-Roßlau bzw. dem damaligen Anhaltischen Landtag, der seit dem 12. Dezember 2001, also bald 20 Jahre lang, Frauenort in Dessau-Roßlau ist und heute zu einem der 100 Orte der deutschen Demokratie bundesweit ernannt wurde und dadurch gewürdigt wird. Ich möchte zu Beginn aus der Frauenortetafel zitieren. Zitat Anfang: Im Freistaat Anhalt durften die Frauen erstmals am 15. Dezember 1918 wählen. Aber erst ein Jahr später zog die erste Frau als Nachrückerin den Landtag ein. Während der Weimarer Republik gab es dort nur 4 weibliche Abgeordnete: Marie Kettmann von 1919 bis 1924, Antonie Buchheim 1924, Emilie Henze 1924, Frieda Fiedler 1924 bis 1932. Nur Frieda Fiedler war ein längeres parlamentarisches Wirken möglich, allerdings musste auch sie sich, wie ihre Kolleginnen, auf den als frauengemäß geltenden Bereich der Sozialpolitik beschränken. Zitat Ende von der dort aufgestellten Frauenortetafel. Es gibt ein sehr eindrucksvolles Foto von Marie Kettmann in weißer Bluse, allein inmitten von Männern in dunklen Anzügen. Das ziert auch das Buchcover des 2007 erschienenen Werkes von Elke Stolze, die weiblichen Herren Abgeordneten, Politikerinnen der Region Sachsen-Anhalt 1918 bis 1945. Und da erlauben Sie es mir auch noch einmal zu zitieren, wie diese Dame im Landtag, im Anhaltischen Landtag begrüßt wurde. Dieses Zitat entnehme ich dem Band 2 der Frauenorte Frauengeschichte in Sachsen-Anhalt und dem Beitrag von Claudia von Jullieu. Ich zitiere, also ihr Parteigenosse, also von Marie Kettmann: Der Landtagspräsident Hermann Peuß begrüßte sie mit den Worten:
Wenn auch die Stimme einer Frau nicht von großer Wichtigkeit sein kann bei einer so großen Zahl von Männern, so ist doch schon die alleinige Anwesenheit einer Frau eine stetige Mahnung daran, dass es außer dem männlichen Geschlecht auch noch ein weibliches gibt, das mit seinen Interessen Berücksichtigung verdient. Und warum das ehemalige oder das damalige Landesbehördenhaus Dessau als Sitz des Anhaltischen Landtags in die Liste der 100 Orte der deutschen Demokratie aufgenommen wurde, wurde begründet, Zitat, die Landtagswahlen am 15. Dezember 1918 waren die ersten, in denen Frauen das aktive und passive Wahlrecht wahrnehmen konnten. Der Landtag des Freistaates hatte seinen Sitz im 1874 fertiggestellten Behördenhaus in Dessau. An anderer Stelle, insgesamt standen 69 Kandidatinnen und 6 Kandidatinnen zur Wahl. Keine der Frauen schaffte auf Anhieb den Sprung in den Landtag. Erst ein Jahr später rückte Marie Kettmann, SPD, nach. Damit hatte die Frauenbewegung das passive Wahlrecht für Frauen nicht nur rechtlich, sondern auch de facto durchsetzen können. Das Behördenhaus wurde 1945 weitgehend zerstört und nicht wieder aufgebaut. Deshalb, Zitat Ende, deshalb finden wir die Frauenortetafel heute im Stadtpark. Es ist ja der Frauenort einer von 4 in Dessau-Roßlau. Und das im Stadtpark zu finden auf der Rückseite des neuen Bauhausmuseums. So viel zum ersten authentischen Ort, wo Wahlrecht tatsächlich als erstes Frauenwahlrecht legitimiert wurde, wie es ja hier, wie ich es zitiert habe. Und ich würde jetzt Elke Stolze bitten, zu dem zweiten Ort, nämlich zu Halberstadt, zu ergänzen, was aus ihrer Sicht da besonders bemerkenswert ist, warum dieser Ort und warum zum Beispiel eine Gaststätte ein Frauenort sein kann.
Ja, das scheint verwunderlich zu sein, dass eine Gaststätte ein Frauenort sein kann, weil ja normalerweise die Stammtische von Männern besetzt werden. Aber Bollmanns Gaststätte in Halberstadt ist eine alte Vereinsgaststätte. Wir wissen ja, dass die Sozialdemokratie als Verein gegründet worden ist und die Halberstädter Sozialdemokratie gehört zu den ältesten Strukturen innerhalb der SPD, die sich schon in den 1880er Jahren, nein, eigentlich genauer gesagt nach dem Verbot, nach der Aufhebung des Verbotes der SPD, in Halberstadt profiliert haben. Und die Schwiegereltern von Minna Bollmann und ihr Ehemann haben diese Vereinsgaststätte geführt. Und Minna Bollmann gehört zu dem sogenannten Altbestand der Sozialdemokratie in Halberstadt. Sie hat sich sehr frühzeitig der Sozialdemokratie angeschlossen, also schon bevor überhaupt das Vereinsrecht Frauen die Mitgliedschaft in politischen Parteien erlaubte. Das war ab 1908 möglich. Sie organisierte die Frauenstrukturen und war in ihrer Stadt allgemein sehr aktiv wirksam. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Minna Bollmann zu den Frauen gehörte, als das Frauenwahlrecht sozusagen per Gesetz erlaubt war, dass sie sich aufstellen ließ, sowohl für den Stadtrat als auch für die Wahlen zur Nationalversammlung, was den Wahlen zum Reichstag gleichkommt, und wenige Tage später auch zu den Wahlen für den Preußischen Landtag. Das Besondere, Minna Bollmann war bei den Wahlen zur Nationalversammlung erfolgreich, aber sie war auch erfolgreich bei den preußischen Landtagswahlen, die ja nur 8 Tage später, also zur Nationalversammlung in Weimar, wurde am 19. Januar 1919 gewählt, während am 26. Januar der Preußische Landtag gewählt worden ist. Und interessant im Zusammenhang mit Frau Bollmann ist, dass sie über die gesamte Zeit der Weimarer Republik immer wieder erfolgreich in den Preußischen Landtag gewählt worden ist und für ihren Wahlkreis als Spitzenkandidatin ihrer Partei in den Wahlkampf gegangen ist. Ich finde, das ist außergewöhnlich und nach meinem Wissen auch einmalig, dass eine Parteistruktur innerhalb seines Wahlkreises in dieser Zeit eine Frau als Spitzenkandidatin in die Wahlen schickt und letztendlich das auch Erfolg hatte. Interessant ist, dass in dem zweiten Wahlkreis, der für unsere Region, also es gibt den Wahlkreis Magdeburg-Anhalt und den Wahlkreis Merseburg, dass aus diesem Wahlkreis Merseburg ebenfalls eine Frau, Minna Hübler, in die Nationalversammlung gewählt wird. Und beiden ist gemeinsam, dass sie aus so einer alten Arbeiterbewegungsstruktur kommen. Also beide haben diesen politischen Hintergrund, wobei Frau Hübler auch noch den Schritt in die USPD, also sie kandidiert 1919 mit dem Mandat der USPD. Und beide Frauen sind Frauen, die schon über eine Berufsausbildung verfügen, was ja zur damaligen Zeit so selbstverständlich, wie wir das heute kennen, eigentlich nicht ist. Die eine ist Kantoristin, die andere ist Schneiderin. Also Minna Bollmann ist Schneiderin von Beruf und Frau Hübler aus Schkeuditz ist Kantoristin. Beide üben diesen Beruf aus und sind gleichzeitig auf politischem Parkett aktiv.
Ja, das Thema Berufsausbildung der Frauen, das glaube ich, ist selber ein abendfüllendes Programm oder ein abendfüllendes Thema, das an vielleicht zu anderer Stelle nochmal näher beleuchtet werden soll. Aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass es ja doch gewisser Fähigkeiten, Kompetenzen auch bedarf, auf dem politischen Parkett zu bestehen. Und ich glaube, das ist in der Vergangenheit nicht anders als heute.
Das ist ein wichtiger Hinweis, weil die meisten Frauen, also zumindest viele aus den bürgerlichen Familien, über wenig politische Erfahrung, das ist eher, wenn sie sich tatsächlich der Frauenbewegung angeschlossen haben. Aber die Frauen, die aus den Arbeiterkreisen kommen, sind in der Regel mit politischer Organisationsstruktur vertraut und sind aktive Gewerkschafterinnen oder, wir würden heute sagen, Sozialarbeiterinnen und Ähnliches. Also das macht sie schon bedeutend, weil sie da auch in diesem Feld als Rednerin, als Akteurin in Klassenauseinandersetzungen schon Erfahrungen gesammelt haben. Und trotzdem ist das politische Parkett eines Parlaments für sie Neuland, das sie aber erfolgreich tatsächlich besetzen.
Was aber vielleicht trotzdem auch also ein Grund sein kann, warum Ihnen dann wiederum in den Parlamenten oft doch der Bereich der Sozialpolitik mehr oder weniger angetragen wurde als Wirkungsstätte oder Wirkungsfeld,
besser gesagt. Ich würde jetzt mal sagen, das ist damals wie heute. Frauen wird nachgesagt, dass sie sich vor allen Dingen im sozialen Bereich gut auskennen, weil sie sind ja schließlich Mütter und für den Kind innerhalb der Familien zuständig. Es gibt ausreichend Beispiele, dass Frauen sich nicht nur im sozialen Bereich gut auskennen und dort tatsächlich für aktive Veränderungen eintreten können, auch schon in den 20er Jahren. Das kann man rückblickend pauschal auch so feststellen.
Das heißt, dieses Einordnen in die Schublade, sich darum nur kümmern zu dürfen, hat nicht überall funktioniert.
Hat nicht überall funktioniert und funktioniert ja auch heute nicht überall.
Ja gut, das Amt einer Bundeskanzlerin jetzt als soziales Amt zu bezeichnen, wäre jetzt wahrscheinlich auch.
Halte ich für schwierig.
Ja, wir wollten chronologisch vorgehen. Wir waren jetzt schon in Halberstadt, wir waren in Dessau-Roßlau. Jetzt bleibt uns noch Merseburg. Und Merseburg als Bühne für den Auftritt von Frauen im Zusammenhang mit dem Parlament kam ja recht spät. Wenn man vergleicht den Beginn Wahlen der Nationalversammlung oder eben auch Anhaltischer Landtag ja schon
18 und 19. Da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Es brauchte eine Gesetzgebung, Gesetzesgrundlage, damit tatsächlich Wahlen in allen Ebenen nach dem gleichen Wahlrecht durchgeführt werden konnten. Diese Gesetzesgrundlage hieß Verfassung. Das heißt, die Weimarer Nationalversammlung hatte die Aufgabenstellung, eine neue deutsche Verfassung zu erarbeiten und zu beschließen. Und die gleiche Aufgabe stand vor den Länderparlamenten. Das haben die auch gemacht. Also das hat sowohl der Anhaltische Landtag gemacht, als auch der Preußische Landtag und die der anderen Länder. Eine Besonderheit nimmt an dieser Stelle der Provinzialsächsische Landtag ein, der eigentlich erst, wenn es diese Gesetze gibt, nach dem neuen Wahlrecht gewählt werden darf oder durfte. Und die Besonderheit dieses Landtages, dieses Provinzialsächsischen Landtages, besteht außerdem darin, dass er keine Gesetzeskompetenz hat, sondern sozusagen in Abhängigkeit von den Gesetzen Preußens überhaupt erstmal und in deren Rahmen sozusagen agieren kann. In diesem Provinzialsächsischen Landtag konnten zwar Themen diskutiert werden, es konnte über den Staatsrat, der so ein Bindeglied zum Preußischen Landtag sozusagen herstellt, im Sinne von Informationsrecht, Beratungsrecht, konnte also dort die Intention vom Provinzialsächsischen Landtag weitergegeben werden, aber das hier Gesetze entstehen konnten, das war also nicht vorgesehen. Also musste man warten, bis Preußen die gesetzliche Grundlage in der preußischen Verfassung sozusagen festgeschrieben hat, dass für alle zu wählenden Organe dann das neue Wahlrecht gilt. Und das war erst 1921 möglich für den Provinzialsächsischen Landtag, sodass wir jetzt im Moment eigentlich auf 100 Jahre zurückblicken können, seitdem für den Provinzialsächsischen Landtag tatsächlich das Frauenwahlrecht Gültigkeit besitzt. Das ist auch interessant, dass wir das heute so feststellen können. Diesen Provinzialsächsischen Landtag gibt es ja heute nicht mehr. Aber historisch gesehen wäre das so ein Markstein.
Genau. Und die Tafel, die ja am Eingang, am Hauptportal zum Ständehaus in Merseburg steht, verweist eben darauf, dass insgesamt 14 Abgeordnete, also weibliche Abgeordnete gewirkt haben, von eben 1921 bis 1933, denn dann war ja schon wieder Schluss mit dem, zumindest dem passiven Wahlrecht.
Also interessant ist ja, dass dieses Parlament sozusagen dasjenige ist, wo der weibliche Anteil am größten war, wirklich am größten war. Zur preußischen Provinz Sachsen gehörte ja neben dem Regierungsbezirk Merseburg auch der Regierungsbezirk Erfurt und Sangerhausen. Also das ist eine Region, die wir uns heute in mehreren Ländern vorstellen müssen, die ihre Kandidaten und Abgeordneten für diesen Bereich zur Verfügung gestellt haben. Ja, diese 14 Frauen haben im Rahmen der Möglichkeiten, die dieser Landtag geboten hat, auch parteiübergreifend agiert, am stärksten sozialen Feldern. Sie haben sich in die Debatten eingebracht und das fand ich sehr bemerkenswert zur Abschaffung des Paragraphen 218, 219. Eine Debatte, die man eigentlich meinen könnte, längst erledigt sei, aber leider eben nicht bis heute, nach wie vor ein Thema. Sie haben sich für Einrichtungen von Mütterheimen zum Beispiel eingesetzt, für Säuglingsheime, für die Unterstützung von Witwen und Waisen. Also sehr starke soziale Themen tatsächlich, die dort eine große Rolle gespielt haben und wo es auch parteiübergreifende Aktivitäten der Frauen gab. Und das ist auch schön zu lesen in den Protokollen, also dass man tatsächlich in der Sache diskutierte und dabei die eigene Verortung in den Parteien oft hinten anstellte.
Etwas, was man sich 100 Jahre später durchaus auch öfters wünschte im parlamentarischen Gebaren, ja?
Ja.
Da sind wir uns, glaube ich, einig. Einig sind wir uns da auch mit, sie nickt, mit Uta Forner, wie gesagt, Historikerin und Germanistin und vor allen Dingen auch langjährige Mitarbeiterin im Stadtmuseum Halle. Und sie ist ja bei uns im Courage e.V. auch im Arbeitskreis Frauenzimmergeschichten. Und wir hatten vorhin ja schon mal begonnen, dieses Thema Frauenwahlrecht auch an Frauennamen festzumachen. Wie gesagt, die Marie Kettmann als erste im anhaltischen Landtag, dann die Minna Bollmann für Halberstadt in diversen Funktionen, denn bis zum Schluss war sie ja auch Stadtverordnete in Halberstadt. Jetzt würde ich noch einen Namen sozusagen mit einbringen wollen. Wie gesagt, Uta Forner hat sich damit beschäftigt im Rahmen unserer Frauenzimmergeschichten mit der Ida Lehmann.
Ja, Ida Lehmann ist insofern sehr interessant, weil sie genau, und da kann ich anschließen an das, was gerade Elke Stolze sagte, dass sie als Arbeiterkind groß geworden ist. Sie ist also in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Ihr Vater war Bergmann, er ist schon mit 30 Jahren invalid geworden. Und die Mutter von Ida Lehmann, die starb kurz nach ihrer Geburt. Der Vater hat dann erneut geheiratet und die Familie wurde dadurch natürlich größer. Das heißt, es waren 8 Kinder dann zu versorgen, Vater und Mutter. Und das ist in dieser Familie sehr, sehr schwierig gewesen. Sie hatten oft nicht genug zum Leben und Ida hat schon sehr früh darüber nachgedacht. Wieso ist die Welt so ungerecht? Warum besitzen einige wenige so viel und die vielen besitzen so wenig. Das hat sie also sehr stark beschäftigt und sie hat sehr genau zugehört, wenn in der Familie, und die Kleinheit der Wohnungen hat das begünstigt, wenn politische Gespräche an der Tagesordnung waren. So war sie schon in relativ früher Kindheit mit auch politischen Fragen beschäftigt. Und hat dann zum Beispiel, das war eine Aktion, die sie da unternahm, die für das Kind sprach, aber andererseits eben auch für diese Bildung, die sie genossen hat in der Familie, dass sie nämlich eines Tages forderte in der Schule, alle Frühstücksbrote werden gleichmäßig verteilt und jedes Kind bekommt das Gleiche. Natürlich wurde das nicht umgesetzt, aber es zeigt ihren Gerechtigkeitssinn, der gerade da, wo die Not groß ist, immer wieder eine Rolle spielte. Es gab einen großen Familienzusammenhalt und man hat trotz allem immer auch dann, wenn Hilfe nötig war, diese Hilfe geleistet. Und diese Schulung in ihrer Kindheit schon hat sie dann natürlich geprägt. Sie zog mit ihren Eltern 1906 nach Halle. Sie kam ja aus Unterröpplingen und sie hatte ein sehr, sehr gutes Zeugnis. Sie hat die Schule also so beendet, dass sie durchaus Chancen gehabt hätte, wäre sie in einer anderen Familie groß geworden, auch eine weiterführende Schule besuchen zu können. Aber da gab es natürlich schon wieder eine Hürde für sie. Sie wollte Verkäuferin werden und nach ihren Zeugnissen wäre das kein Problem gewesen. Aber die Eltern hatten kein Geld für ein zweites schwarzes Kleid. Sie hat sich nämlich im Kaufhaus Michel beworben und wäre aufgrund ihrer Leistung mit Kusshand genommen worden. Leider war das so nicht möglich. Also, was blieb ihr übrig? Sie musste auf einem hallischen Gut arbeiten und vielen jungen Mädchen ist es ebenso ergangen. Später arbeitete sie noch in einer Mattenfabrik und in der Zuckerraffinerie. Mit 18 Jahren hat sie dann geheiratet, und zwar den Schachtarbeiter und Gewerkschafter August Lehmann. Und die Familie hat sich dann auch relativ schnell vergrößert. Sie bekam 5 Kinder und sie sagt immer wieder, und das war für sie und auch ihre ganze Weiterentwicklung sehr entscheidend, sie hat immer von ihrem Mann, der auch aktiver Gewerkschafter war, große Unterstützung bekommen. Er hat also alle Aktivitäten seiner Frau unterstützt und hat ihr dazu auch die Möglichkeit gegeben, ohne dass sie ständig einfordern musste. Ja, zu Kriegsbeginn ist der Mann natürlich eingezogen worden. Sie musste alleine für die Kinder sorgen. Und das war gerade in den Arbeiterfamilien sehr, sehr schwierig. Man hat zwar eine staatliche Unterstützung bekommen, aber das reichte gerade so, um die Milchration für die Kinder bezahlen zu können. Dann hat der Mann an der Front, er war ja ein klassenbewusster Kämpfer, hat also die Beendigung des Krieges gefordert. Und was passierte? Sofort wurde diese staatliche Unterstützung gestrichen und sie hatte nur noch das Armengeld. Also blieb ihr nichts anderes übrig. Sie musste ihre Kinder dann zu Bekannten geben und arbeiten gehen, nämlich in die Papierfabrik Gröllwitz. Und dort hat sie aber, weil sie so viele Dinge schon kennengelernt hatte, die so ungerecht waren, hat sie sich natürlich vor allem in der damaligen Zeit für die Frauen und deren Kinder eingesetzt. Es gab zum Beispiel im Frühjahr 1918 eine Veranstaltung der USPD, wo sie die Arbeiterfrauen, die mit ihr in Gröllwitz arbeiteten, bat, dass sie geschlossen dorthin gehen, dass sie also gemeinsam etwas bewirken können und wollen. Und sie hatte so viel Vertrauen bei den anderen Arbeiterinnen, dass sie eben auch von ihnen dann als Delegierter Arbeiter- und Soldatenrat geschickt worden ist. Also sie haben ihr großes Vertrauen entgegengebracht und das war für sie also ganz, ganz wichtig und hat eigentlich ihr politisches Bewusstsein noch einmal ganz entscheidend geprägt. Im Januar 1919 trat sie mit ihrem Mann der KPD bei und sie hat dann eigentlich in den Folgejahren ganz viele Dinge geleistet, die ganz entscheidend gewesen sind. Unter anderem, obwohl sie ja eigentlich Hausfrau war, hat sie also viele Dinge, sie hat also Wahlkampfzettel verteilt mit ihrer Familie. Sie hat im Volkspark eine Nähstube eingerichtet. Viele Frauen hatten das Geld nicht, um Kleider für die Kinder im Kaufhaus zu holen. Also hat sie die Nähstube eingerichtet und hat damit nicht nur für andere genäht, sondern eben auch Frauen gezeigt, wie man das schaffen kann. Sie hat natürlich auch für die internationale Arbeiterhilfe damit gewirkt, als gerade eine große Hungersnot in der Sowjetunion war, hat sie dort unterstützt, indem sie also Kleidung genäht haben und das dorthin geschickt werden konnte. Also sie hat viele Dinge getan, um vor allem das Leben der Frauen und ihrer Familien zu verbessern. Sie hat dann später, das ist also eine ganz entscheidende Sache gewesen, im Konsumverein gewirkt. Und in diesem Konsumverein hat sie auch viele Frauen auf ihre Seite geholt. Sie hat ganz toll sprechen können, zum Beispiel 1921 auch auf dem Hallmarkt. Und viele sind also dort Mitglied geworden. Und dieser Konsumverein hat natürlich auch den Arbeiterfamilien das Leben etwas leichter gemacht. Man bekam vieles verbilligt, hat dann auch natürlich Rabatt bekommen. Und so ist dann also für viele das Leben auch ein ganz klein wenig leichter geworden. Vielleicht zu viel, man könnte noch so viel über sie erzählen, aber das würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen sprengen.
Genau, wir haben ja gesagt, wir nehmen Frauennamen exemplarisch auf, um einfach mal dahinter zu schauen, hinter die Zahlen, was das bedeutet. Und ich denke, dieses etwas ausführlichere biografische Beispiel, das Sie erforscht haben und eben auch bei solchen Stadtrundgängen zum Beispiel auch gerne weitergeben an Informationen, dass das illustriert, unter welchen Bedingungen damals die Frauen auch sozusagen den Sprung in das Parlament gewagt haben, was sie gerade, man bedenkt, dass ja das Ende des Weltkrieges war, dass so, also auch Armut da war, Hungersnöte waren, Krankheiten anstanden und trotzdem sich dann sozusagen eines politischen Amtes auch noch anzunehmen. Ich glaube, das ist dann nochmal, oder konnte jetzt doch ganz gut illustriert werden nochmal durch diese Biografie von der Ida Lehmann.
gerade bei den Arbeiterfrauen fällt auf, dass ganz viele, die diesen Schritt in die Parlamente getan haben, dass die auch in diesen Arbeiter- und Soldatenräten aktiv gewesen sind, sich dort mit in der vordersten Front eingefunden haben. Da ist zum Beispiel Anna Becker aus dem Provinzialsächsischen Landtag, die im Arbeiter- und Soldatenrat in Weißenfels war, aber eben auch für den Stadtrat kandidiert hat und dann später für den Provinzialsächsischen Landtag. Aber interessant ist auch, dass während wir vorhin gesagt haben, der Anhaltische Landtag ist im Dezember 1918 gewählt worden, es gab schon vorher in Braunschweig beispielsweise die Ausrufung, nämlich am 10. November 1918, die Ausrufung der Sozialistischen Republik Braunschweig. Und interessanterweise beruft der Arbeiter- und Soldatenrat in Braunschweig Minna Fasshauer, die in Bleckendorf, das gehört heute zu Egeln, geboren worden ist, als erste Kommissarin für Volksbildung. Damit würden wir sagen, als erste Ministerin für Volksbildung. Und bei Minna Fasshauer, da ist die Biografie, naja, zu Teilen ähnlich zu der von Ida Lehmann, aber ihr Bildungsstart ist eigentlich wesentlich schlechter als der von Ida Lehmann. Denn sie hat nur die einfachste Schulbildung erlangen können, musste häufig von der Schule fernbleiben, weil sie für den familiären Unterhalt mitsorgen musste. Und dadurch konnte sie zwar lesen, aber sie beherrschte natürlich die deutsche Sprache in Schriftform nur sehr gering, was ihr des Öfteren dann auch als in ihrer Funktion als Kommissarin für Volksbildung vorgeworfen wurde. Aber was bemerkenswert ist, dass sie, obwohl sie so einen schlechten Bildungshintergrund hatte, sie gehörte übrigens auch zu den Frauen, die schon langjährige politische Erfahrungen in sich vereinen konnten, aber als Kommissarin für Volksbildung hat sie in der kurzen Amtszeit, und die ging nur von November 1918 bis zum Frühjahr 1919, also eigentlich das Bildungswesen in Braunschweig revolutioniert. Sie hat nämlich den Geschichtsunterricht reformiert, hat dort dafür gesorgt, dass per Gesetz verboten wurde Volksverhetzung und Fürstenverherrlichung, dass Kriegsgeschichte durch Kulturgeschichte zu ersetzen war. Und gleichzeitig hat sie dafür gesorgt, dass die Schulaufsicht erstmals der staatlichen Verwaltung unterstellt wird und damit aus dem Bereich der kirchlichen Verwaltung herausgelöst wird. Das ist, finde ich, sehr bemerkenswert. Erst recht, wenn man den tatsächlichen persönlichen Hintergrund von Minna Fasshauer zur Kenntnis nimmt. Und ich freue mich sehr, dass Minna Fasshauer durch die niedersächsischen Frauen zu einem Frauenort in Niedersachsen, also mit einem solchen verbunden worden ist und ihr an so einem solchen Ort entsprechend gedacht wird. Zu DDR-Zeiten gab es in Egeln eine Schule, die den Namen von Minna Fasshauer trug, der nach der Wende dann abgelegt worden ist.
Da sind wir ja schon wieder fast in der Gegenwart. Ich denke auch, dass im Falle von Minna Fasshauer das tatsächlich auch so etwas war, gerade weil sie ihre Defizite hatte im Bildungsbereich, dass sie sich vielleicht besonders engagiert dafür eingesetzt hat, weil sie eben diese strukturelle Ungerechtigkeit auch beseitigen wollte.
Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, Minna Fasshauer gehörte tatsächlich zu den Frauen, die über viele Jahre für Frauenstimmrecht eingetreten sind. Sie war auch eine Teilnehmerin an der ersten internationalen Konferenz sozialistischer Frauen in Stuttgart, die sozusagen die vorausgegangene Zusammenkunft der Sozialdemokratinnen gewesen ist und dort beschlossen hat, dass man dann in Kopenhagen sozusagen
sich zusammenfindet, um zum Beispiel den Frauentag dann zu beschließen. Ja? Also Mina Fassauer war an der Veranstaltung, die zeitlich davor lag, also 1907, an dieser Veranstaltung dabei und war dann natürlich auch mit an diesen Prozessen beteiligt, die letztendlich zu dem Beschluss von Kopenhagen geführt haben.
Genau, wir feiern ja, können dieses Jahr oder haben dieses Jahr den 110. Frauentag gefeiert, beziehungsweise den 100. der auf den 8. März fällt.
Das ist richtig.
Auch wenn er ja nicht in beiden deutschen Teilen durchgängig als solcher begangen wurde, wenn ich das richtig. Aber das ist, wie gesagt, noch einmal ein anderes Thema. Wir wollen uns auf Frauenwahlrecht oder Frauen im Parlament heute konzentrieren. Und mich stimmt besonders nachdenklich, dass eben so viele Themen, wir sprachen vorhin schon von Paragraph 118, 119, dass so viele Themen, die vor 102 Jahren sozusagen das erste Mal in deutsche Parlamente hineingetragen wurden, heute aktueller denn je sind. Ich erinnere nur daran, dass wir in Deutschland also von paritätischer Teilhabe von Männern und Frauen im öffentlichen Leben, sei es im Bundes- oder Landtag, in öffentlichen Gremien und Stäben, weit entfernt sind. Und ich habe gelesen im Buch von Elke Stolze, die weiblichen Herren Abgeordneten, dass ja die Frauenrechtlerin Minna Kauer, die vorhin schon auch mal erwähnt wurde, damals bereits beantragt hat, eine Quotenregelung für Frauen in den Abgeordnetenlisten in das Wahlgesetz, noch einmal Achtung, von 1918 reinzuschreiben. Und der zuständige Innenstaatssekretär bemerkte dazu, Zitat, wörtliches Zitat, Anfang, sie fürchtet wohl, dass die Frauen sonst zu schlechte Plätze auf den Listen bekommen. Zitat Ende.
Ist schon zynisch, oder?
Zynisch oder sagen vor allen Dingen auch, wie steht es denn damit in der heutigen Realität?
Also spannend ist schon oder eigentlich erschreckend, dass viele Argumente, die damals gegen das Frauenwahlrecht ins Feld geführt worden sind und die die Frauen in ihrer aktiven Parlamentarierinnenzeit erleben mussten, dass die heute nach wie vor als Argumente gegen Leistungsfähigkeit, gegen vordere Listenplätze und Ähnliches von Frauen hervorgebracht werden. Und das ist tatsächlich erschreckend. Ja, auch die Atmosphäre in den Parlamenten, ob das Landtag ist oder Bundestag ist, wenn man sich mit den Parlamentarierinnen unterhält, stellt man schon auch fest, dass sich da nicht so extrem viel verändert hat.
Und das scheint offensichtlich sehr erfolgreich,
erschreckend
und sehr erfolgreich praktiziert zu sein, denn nur einfach mal nochmal, um zu vergegenwärtigen, 102 Jahre später haben wir, Stand Januar 2021, laut Bundestagsstatistik, offizieller Bundestagsstatistik, beträgt eben der Frauenanteil im Bundestag 31,4%. Und das ist sogar eine rückläufige Tendenz, sind uns vorangegangenen Wahlperiode 2013 begann, waren es 37,3%. Und wenn wir dann nochmal nach Sachsen-Anhalt schauen, in unseren Landtag, da sind es sogar nur knapp 22%, denn es gibt 19 Frauen im Parlament und 68 Männern. Und es ist wundert dann nicht, dass es solche überparteilichen Bewegungen gibt, wie eben zum Beispiel die Hashtag mehr Frauen in die Parlamente. Und dass das notwendig ist, 100 Jahre, über 100 Jahre später, wie gesagt, stimmt mindestens nachdenklich.
Das stimmt.
Aber natürlich ist es auch in den Chefetagen nicht anders. Ja, ich sprach von Gremien und Stäben, also auch die Chefetagen, gerade in den großen Unternehmen. Auch da sieht es ja mit dem Frauenanteil dünn aus. Und die vom Bundeskabinett Anfang dieses Jahres beschlossene Frauenquote für die Unternehmensvorstände soll dafür mehr Frauen in Führungspositionen sorgen. Naja, schauen wir mal, kann ich da nur sagen, ob das die Lösung wird oder Lösung ist.
Es ist zumindest umstritten, weil man ja eigentlich mit so einer gesetzlichen Regelung oder wie auch immer nur bedingt solche Fortschritte erreichen kann, wenn Frauen selber das nicht wollen. Das ist ja mitunter auch die Schwierigkeit. Und wenn ich mir die Debatten angucke, ich möchte keine Quotenfrau sein, dann spricht das genau in diese Richtung.
für meine Begriffe wird unterschätzt, dass es mitunter Maßnahmen braucht, um Normalitäten überhaupt erstmal auf den Weg zu bringen. Und die Quote ist eine solche Maßnahme, weil von alleine wird es nicht.
Ja, Elke, dem kann ich nur zustimmen. Also vor kurzem erst war auch noch mal so eine Diskussion, dass Frauen selbst das, was sie leisten, meist unter dem sogenannten Scheffel verkaufen. Dass sie sagen, das ist doch selbstverständlich. Nein, wir Frauen müssen lernen zu sagen, das ist eine sehr gute Leistung und da stehe ich auch dazu und lasse mir das nicht kleinreden. Und das müssen Frauen erst mal selbst begreifen, ehe das dann auch Realität wird.
Und Frauen müssen sich gegenseitig helfen, dazu zu stehen. Also es braucht auch eine gewisse Solidarität und Gemeinsamkeit im Voranschreiten, glaube ich jedenfalls.
Ja, und darauf hoffe ich oder zähle ich auch für die Zukunft. Und gerade junge Frauen, die zurzeit aktiv sind, geben mir da auch oder machen mir Mut in der Sache. Und ich würde das jetzt mal an der Stelle damit abschließen, dass ich sage, wie in Frankreich wird das so schön positiv im Gegensatz zu unserer deutschen Wendung gesagt, die Hoffnung erhält das Leben. Ja, aber wenn wir von Frauenwahlrecht sprechen, haben wir jetzt die ganze Zeit nach Deutschland bzw. nach Sachsen-Anhalt oder Anhalt geschaut oder in unsere Stadt Halle. Die prominenteste Nachzüglerin, finde ich, bezüglich Frauenrecht ist ja die Schweiz, ne, die 1971 erst das Frauenwahlrecht eingeführt haben und die deshalb dieses Jahr erst also mit richtig viel Nachdruck den 50. Jahrestag feiern und eben darauf aufmerksam machen, wie lange es da gedauert hat.
Aber die ersten, die es eingeführt haben, waren die Finnen. Schon vor der Jahrhundertwende. Und das ist auch ganz spannend, also weil dort auch verbunden mit dem Ringen um Unabhängigkeit vom russischen Zarenreich. Also dieses Durchsetzen von Wahlrecht, einschließlich Frauenwahlrecht, war dort gekoppelt mit der Frage, einen eigenständigen Nationalstaat zu bilden und sich loszulösen vom russischen Zarenreich.
Also patriotische Befreiungsbewegung sozusagen, genau. Dann die Kämpferin hervorgebracht hat, die das dann auch in ihrem Land durchgesetzt haben. Ja, ich erinnere mich dran, es gibt ja einen sehr bewegenden Film zu den Suffragetten. Und im Abspann läuft dann quasi so eine Statistik, welche Länder wann das Frauenwahlrecht eingeführt haben. Und da bin ich auch erst einmal, muss ich gestehen, auf die Schweiz eben am Ende dieser Liste gestoßen, wo ich total erschrocken war, weil man das ja nicht vermutet.
Ja, das ist auch ein großer Widerspruch. Die Schweiz war Vorreiterin, was das Frauenstudium beispielsweise betraf und ist eine Nachzüglerin, was das Frauenwahlrecht betrifft, obwohl der Abstand bei diesen Themen ja so groß nicht voneinander ist. Ja.
Wie wir vorhin schon gesagt haben, dass es ein eigenes Thema sozusagen füllen könnte. Ich denke, unser Gespräch hat heute gezeigt, dass es auf jeden Fall interessant sein kann, im eigenen Ort, in der eigenen Stadt mal nachzuschauen. Deshalb diese Empfehlung an dieser Stelle, mal nachzuprüfen, wie viele Frauen kandidierten denn zum Beispiel in den Gremien wie Stadtverordnetenversammlung oder Gemeinderat zu damaligen Zeiten. Wie sieht es heute aus? Und vor allem, wie auch die derzeitige Frauenwahlquote ist oder Frauenquote ist. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gesprächspartnerinnen, Elke Stolze und Uta Forner vom Verein Courage e.V. Halle. Anlässlich der bevorstehenden Landtagswahlen und auch der Bundestagswahl möchte ich zum Abschluss noch einmal aus diesem Wahlaufruf des Verbandes Hallischer Frauenvereine anlässlich der Stadtverordnetenwahl von 1919 zitieren. Zitat Anfang. Hausfrauen, wählt, damit die Ordnung im Staate neu gegründet wird und Heim und Herd euch erhalten bleiben. Ehefrauen, wählt, damit eure Männer Arbeit haben. Mütter, wählt, damit eure Kinder Brot haben. Berufsfrauen, wählt, damit eure Rechte vertreten werden. Junge Mädchen, wählt, damit euch die Wege zu Arbeit und Glück geebnet werden. Zitat Ende. Dieser Wahlaufruf galt für 1919 in Halle. Mein Wahlaufruf an dieser Stelle als Abschluss unseres Gespräches sollte sein: Wenn die nächste Wahl bei Ihnen ansteht, bitte nutzen Sie dieses Ihr demokratisches BürgerInnenrecht. Es wurde für Männer und Frauen hart erkämpft. Und ich denke, das ist auch eine Schlussfolgerung, die wir aus dem heutigen Gespräch hoffentlich vielen Hörerinnen mit auf den Weg geben können. Herzlichen Dank noch einmal.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.